Papa, ich habe Bauchweh. Wenn Kinder über Wochen und Monate immer wieder über Bauchschmerzen, Durchfall und Verdauungsprobleme klagen, sollte man hellhörig werden, sagt Almut Christine Hauer, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, die auf pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung spezialisiert ist. Denn dann könnte eine chronisch entzündliche Darmerkrankung die Ursache sein.
Wenn man einmal so eine Toilettmuschel tatsächlich mit blutigem Durchfall gesehen hat, ich glaube nicht, dass irgendein Elternteil, das sowas sieht bei seinem Kind, nicht in Wirklichkeit das Kind packt und sofort zum nächsten Kinderarzt oder Kinderkrankenhaus oder wo immer hin.
Warum es so schwierig ist, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu diagnostizieren, welche Behandlungsmethoden es gibt und wo die Wissenschaft derzeit steht, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstehe. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin und hoste diesen Podcast, in dem ich Sie auch heute wieder mitnehme in ein spannendes Gebiet der Medizin. 60.000 bis 80.000 Menschen in Österreich sind von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung betroffen. Die Abkürzung dafür ist CED. Tendenz steigend. Chronisch heißt, das geht nicht mehr weg. Besonders schwierig und belastend ist die Krankheit bei Kindern. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Spezialistin. Almut Christina Hauer leitet die Arbeitsgemeinschaft Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz. Und sie ist heute mit mir im Austria Center Vienna, um Einblick in ihre Arbeit und auch die wissenschaftlichen Daten dahinter zu geben. Hallo und schön, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sie waren ja schon einmal hier im Podcast in einer Verstehe-Folge zu Gast zum Thema Zöliakie.
Das ist richtig, ja.
Das ist auch eine Erkrankung, die den Magen-Darm-Bereich betrifft und wo die Betroffenen kein Gluten, also Klebereiweiß, essen dürfen, der in den meisten Getreidesorten drin ist. Ein weiteres Fachgebiet von Ihnen sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also CED. Morbus Crohn gehört da dazu oder Colitis ulcerosa. Das sind jetzt nicht allen Menschen geläufige Begriffe. Was sind denn diese Krankheiten genau? Also wie äußern sich die?
Wir werden jetzt, glaube ich, bei Kindern und Jugendlichen primär bleiben, haben wir gedacht, gell? Und vielleicht kann man das vom Bild her ganz plastisch erklären mit irgendwie, wie das Rheuma des Darms ist. Gleich, es ist chronisch. Man sieht es in dem Fall aber nicht von außen. Beim rheumatisch Erkrankten sieht man, dass die Gelenke sich verändern. Aber die Auswirkung eigentlich, nämlich dass es nicht weggeht, dass es chronisch ist, dass es einen Beschwerden macht, dass es ein Autoimmunphänomen ist, das ist möglicherweise diesen beiden großen Gruppen schon gemeinsam. Beim Morbus Crohn glaubt man, dass drei Dinge eine Rolle spielen. Es gibt eine erbliche Verankerung. Das hat man herausgefunden, weil man zunächst mal sah, dass Zwillinge es meinetwegen jeweils beide hatten. Man glaubt, dass es letztlich nicht nur eine Hyperreaktion ist der eigenen körpereigenen Immunität, die sich abspielt an der Schleimhaut des Darmes, sondern dass wir also einen genetischen Faktor haben, eine Hyperimmunreaktion und das Ganze worauf, das ist die große Frage. Also man hat zum Beispiel Jahre damit verbracht zu glauben, ob es vielleicht gegen die Tuberkelbakterien oder was Verwandtes geht oder gegen das Masernvirus oder so. Nein, man denkt, es geht letztendlich gegen die eigene Darmflora. Das ist momentan so ein Konstrukt, wo man glaubt, alle drei Komponenten stimmen irgendwie. Und daher kann man auch nicht punktuell die perfekte Therapie noch anbieten, sondern wir können nur Angebote machen, die hoffentlich individuell relativ gut wirken.
Kinder, die zu Ihnen an die Universitätsklinik kommen, die kommen ja nicht, weil sie Bauchschmerzen haben, sofort ins Spital, sondern die werden vorhin wahrscheinlich zum Kinderarzt gehen. Mit welchen Beschwerden werden die denn dann zu Ihnen geschickt?
Wir haben tatsächlich sehr viele Facharztzuweisungen, wo schon Kollegin oder Kollege an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung gedacht hat. Wenn man jetzt da sich wieder überlegt, was sind denn so hinweisende Symptome, beginne ich vielleicht mit der Colitis ulcerosa, das ist das Einfachere. Die Colitis ulcerosa ist eben auch eine Autoimmunerkrankung, die sich am Darm abspielt, und zwar ganz genau am Dickdarm. Und da sind die Leitsymptome schlicht der blutige Durchfall, gemeinsam mit normalerweise sehr ausgeprägten Bauchschmerzen auch. Wenn man einmal so eine Toilettmuschel tatsächlich mit blutigem Durchfall gesehen hat, ich ich glaube nicht, dass irgendein Elternteil, das sowas sieht bei seinem Kind, nicht in Wirklichkeit das Kind packt und sofort zum nächsten Kinderarzt oder Kinderkrankenhaus oder wo immer hin. Das heißt, wir wissen auch sehr genau, weil wir sind ja auch in großen Registern tätig und sammeln diese Daten, dass die diagnostische Latenzzeit, das heißt vom Symptom bis zur Diagnose in Österreich bei Kindern mit dieser Erkrankung nicht einmal 6 Wochen beträgt, also verhältnismäßig kurz ist. Morbus Crohn ist viel schwieriger. Das ist viel schwieriger festzumachen. Es ist so ein bisschen Bauchweh da, dann hat man eine Blutarmut, dann ist man nicht wirklich fit, dann ist man ein bisschen schlecht drauf. Jetzt braucht nur ein psychosozialer Belastungsfaktor dazukommen, zum Beispiel Probleme in der Peer Group oder ein Umzug oder vielleicht eine Beziehungsproblematik, meinetwegen der Eltern, dass dann solche Kinder auch beispielsweise primär dem Psychologen vorgestellt wurden. Aber das Ganze ist irgendwie, wenn Sie so wollen, vielgestaltiger, das Bild, und nicht diese 2, 3 einzelnen alarmierenden, so typischen Symptome wie bei der Colitis ulcerosa, weshalb diese diagnostische Latenzzeit sehr lange betragen konnte. In der Zwischenzeit, auch durch diese Einbindung in Register und weil man doch relativ viel bei Konferenzen, Symposien Fälle präsentiert, diskutiert und vorstellt und lehrt, ist die Latenzzeit jetzt beim Morbus Crohn bei Kindern und Jugendlichen in Österreich maximal 4 Monate.
Und wenn jetzt eben Kinder zu Ihnen an die Klinik kommen, welche Untersuchungen werden denn da gemacht, um die Krankheit konkret feststellen zu können?
Generell diagnostizieren wir nicht nur in Österreich, sondern ich würde mal sagen überhaupt im westeuropäischen Raum in Bezug auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen anhand der sogenannten Porto-Kriterien. Diese Porto-Kriterien beruhen natürlich auf dem, wie man üblicherweise versucht, jemanden zu untersuchen, nämlich Familiengeschichte, persönliche Vorgeschichte der eigenen Beschwerden und Symptomkonstellation ein bisschen näher zu kommen und einer sehr genauen und guten körperlichen Untersuchung. Also das ist die primäre Basis. Das wird ergänzt dann durch eine Blutabnahme, hoffentlich mit einem Stich, und da kann man dann doch einiges analysieren. Und parallel dazu wird mit Stuhlkulturen die wesentliche primäre differenzialdiagnostische Möglichkeit hoffentlich eben nicht ausgeschlossen. Das wäre nämlich gut, wenn man das hätte, nämlich eine bakterielle Infektion. Ja, also eine bakterielle Infektion des Darmes macht ja auch unter Umständen blutigen Stuhl. Das bedeutet, das muss man zunächst mal diagnostizieren. Das ist natürlich ganz erfreulich, wenn es in Wirklichkeit eine bakterielle Infektion war, weil die geht ja wieder weg. Ja, also das muss man immer im Augenmerk haben. Und parallel macht man auch noch einen Ultraschall. Ja, unter Umständen sind sie nicht ganz so schlimm betroffen. Dann hat diese Diagnostik dennoch sicherlich 2 bis 3 Tage, die sie in Anspruch nimmt, denn die nach wie vor wichtigste Untersuchung so gesehen ist die Endoskopie, also eine Spiegelung vom Magen-Darm-Trakt. Da gab es Jahre hin und her und auch anders als in der Erwachsenenmedizin letztendlich doch zwingend, dass man oben und unten schaut, egal welche Vermutung man hat.
Jetzt ist ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder generell eine chronische Erkrankung immer tragisch, bei Kindern wahrscheinlich umso mehr. Wie geht's denn dann weiter, was die Behandlung betrifft? Also wie leben denn Kinder mit einer chronischen entzündlichen
Darmerkrankung? Ja, also das ist eine großartige Frage und natürlich auch vielgestaltige Frage. Man hat jetzt über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich eine Therapie gehabt, wie eine Pyramide, kann man sich das vorstellen. Also man beginnt mit einem etwas milderen Möglichkeit, also bleiben wir mal bei der Colitis ulcerosa, mit einer Medikation, die im weitesten mit dem Aspirin, was ja viele kennen, grundsätzlich was zu tun hat. Also auf Deutsch nicht so was Gefährliches ist. Dann hat man den Klassiker, wenn jemand eine schwere Entzündung hat, auch ein Rheumaerkrankter zum Beispiel, ein Cortison. Ja? Und man hat das dann immer weiter stufenweise intensiviert. Und man hat bereits 2002 bei großen Fachkongressen meines Gebiets darüber philosophiert, sollen wir so konservativ bleiben, also erst mild und dann etwas mehr und dann etwas mehr. Und wenn es gar nicht mehr reicht, dann nehme ich also sozusagen die Bombe oder drehe ich das Ganze um. Mit anderen Worten, bei einem großen Problem lieber gleich das scharfe Geschütz auffahren und gleich, wenn Sie so wollen, voll rein. Warum? Weil man hofft, damit eventuell den Charakter oder den Verlauf der Erkrankung bereits zu Beginn vielleicht ändern zu können. Und das Therapieziel, das man hat, nennt sich Mucosal Healing, also Schleimhautheilung. Und diese Schleimhautheilung will man erreichen, die ja natürlich auch mit diesen apparativen diagnostischen Möglichkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, also den Spiegelungen, letztendlich nur festgemacht werden kann. Das heißt also zum Beispiel, solche Kinder, weil sie gefragt haben, was passiert denn dann, werden am Anfang, wenn sie auf diese Medikamente eingestellt werden, müssen wir sie oft sehen. Wenn alles perfekt geht, man zum Beispiel eine Colitis ulcerosa, die eher mäßig nur ist und die man gut hinkriegt, im Idealfall sehen wir diese Kinder 3-mal pro Jahr ambulant. Wenn es schwierig ist, wenn es ein schwieriger Verlauf ist, viel, viel öfter. Wir versuchen immer, dass es möglichst eher ambulant ist oder nur kurze Stationierungen. Und wir haben von vornherein auch immer, wenn wir diese Diagnosebesprechungen haben mit den Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern, haben wir beispielsweise von vornherein auch immer schon vorformuliert entsprechende Schreiben auch an die Schulen, sodass auch da nicht zu große Probleme sind, weil sie doch unvorhergesehenerweise auch oft doch zu uns kommen müssen.
Sie haben jetzt eben die medikamentöse Behandlung angesprochen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Kindern. Geht das ohne Medikamente eigentlich gar nicht oder kann man auch mit einer speziellen Diät zum Beispiel und der Ernährung irgendwie einwirken?
Ja, ist auch eine großartige Frage. Beim Morbus Crohn gibt es sehr, sehr gute Daten und es ist auch internationale Leitlinie und kommt auch tatsächlich eher aus Europa, ganz genau aus Westeuropa. Gibt es einen ernährungsmedizinischen Ansatz? Man kann also Kinder und Jugendliche mit Morbus Crohn nachgewiesenerweise gut in eine Remission, das bedeutet eine Erholung, in dem Fall der Schleimhaut, bringen mit einer ausschließlichen Ernährungstherapie. Basierend auf einer sogenannten Astronautenkost, von dort kommt es auch. Man hat viele Jahre dann damit verbracht, herauszufinden, wie lange muss man denn so einen ernährungsmedizinischen Kurs nehmen. Sie dürfen nicht vergessen, nichts sonst darf man nehmen, also diese Zusatz, diese Trankerln, ja, sonst nichts. Und jetzt hat man begonnen gehabt am Anfang 12 Wochen, nur das. Jetzt machen Sie das mit einem 5-jährigen
schon
Kind.
Eine Beeinträchtigung, oder einem, keine Geburtstagspartys.
Oder einem 10, ja, natürlich. Und das müssen Sie also Sie müssen total davon überzeugen. Sein, derjenige, diejenige, die erkrankt sind, aber auch die Eltern dazu natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn, in der Zwischenzeit weiß man, 6 Wochen reicht, aber das muss es auch sein. Plus, es muss ausschließlich sein. Es funktioniert nicht mit ein bisserl. Aber es ist eben, um Ihre Frage zu beantworten, natürlich keine Langzeitlösung und keine Alternative.
Die Kaffeepause.
Heute haben wir hier im Austria Center Vienna einen besonders schönen Raum für unsere Kaffeepause, das Rooftop-Foyer. Das ist auch der Ort, wo während großer Kongresse die Pausen stattfinden, wo Kaffee getrunken wird, Kuchen gegessen wird, was auch immer. Sie waren ja erst vor kurzem hier beim Europäischen Kongress für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung. Sie waren die Präsidentin des ESPEGAN-Weltkongresses 2021. Wie ist das denn während der Kongresse, wenn Sie hier im Austria Center Vienna sind? Haben Sie da überhaupt sowas wie eine Pause?
Das ist eine großartige Frage und in Wirklichkeit hat man eigentlich keine Pause, aber nicht unbedingt jetzt in einem fachspezifischen Zusammenhang, weil man meinetwegen selbst einen Vortrag hält oder einen Vorsitz hat, sondern weil man ja Gastgeber, Gastgeberin ist und das ist, denke ich, bei jedem Menschen, der eine Party gibt oder so, der Fall, oder?
Mhm. Die Farbe der Ärzteschaft ist ja weiß. Mhm. Hier im Rooftop-Foyer ist auch im Endeffekt alles weiß. Es ist auch sehr, sehr hell hier. Ist das eine Farbe, mit der Sie sich so generell wohlfühlen? Weil das kann man sich als Ärztin und Arzt nicht wirklich aussuchen.
Ich persönlich habe die weiße Kleidung des Arztes, der Ärztin sehr gern. Ich kann Ihnen das vielleicht jetzt nicht unbedingt erklären, warum, aber ich habe die immer gemocht. Ich habe immer gerne mich mit dieser Kleidung auch identifiziert. Wobei natürlich, wenn man zum Beispiel im OP ist, oder ich habe Ihnen ja gesagt, wir tun ja Magen-Darm-Spiegeln und so weiter, die Garderobe ändert sich ja dann. Das ist dann manchmal meinetwegen eher dunkelblau oder wir haben eben so eher so dunkelgrüne, Kasak-ähnliche oder Schlafanzug-ähnliche Outfits. Ich persönlich habe Berufskleidung gern, ganz generell.
Sie haben ja 2 Söhne, die sind wahrscheinlich jetzt schon
21 und 24.
Also erwachsen. Die waren auch mal Kinder. Wie ist das eigentlich, wenn man selber Ärztin ist und tagtäglich sieht, was alles sein kann oder was es überhaupt alles an Krankheiten gibt, von denen jetzt ich zum Beispiel keine Ahnung habe? Ist das dann was anderes, wenn man selber Kinder hat? Ist man dann eher beruhigter, weil man weiß, man kennt sich eh ganz gut aus? Oder ist man, wenn die Kinder dann krank sind, mehr alert und besorgt?
Das ist auch eine sehr vielgestaltige Frage, weil man sie auf mehreren Ebenen beantworten kann. Primär vorausgeschickt ist das riesige Glück, wo man einfach ständig immer nur auf Holz klopfen muss, dass wir gesunde Kinder haben. gesunde Söhne. Wir sind also ein Ehepaar, die also beide Job mit Nachtdiensten und diesem und jenem hatten. Wir hätten unseren Beruf niemals machen können, wären unsere Kinder nicht so gesund gewesen. Mein Mann zum Beispiel hat keinen einzigen Pflegetag in diesen ganzen Jahren und ich glaube insgesamt 3. Das ist das eine. Das zweite ist, ist man in der klinischen Kinder- und Jugendheilkunde, also in einer Universitätsklinik zu Hause und jetzt in einer Ordination ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber wir haben ganz, ganz vielgestaltige, sehr, sehr kranke Kinder und Jugendliche, die wir einfach die ganze Zeit sehen. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat was zu tun mit dem eigenen Biorhythmus oder irgendwie, das ist manchmal fast unerträglich. Da hat man derartige Schicksale, die man nur in der Frühbesprechung hört, dass man sich denkt, oder ich habe mir das so und so oft gedacht, so, das war's jetzt, ich gehe jetzt und ich gehe jetzt zu meinen Kindern nach Hause und das war's einfach. Und dann gibt's wieder Tage, da ist das irgendwie, kann man das sachlicher sehen. Ich habe ursprünglich einen großen Fokus gehabt in meiner Ausbildung auf der Kinderkrebsstation und war dort wirklich gerne und mit Herzblut und wollte das eigentlich machen und bin heute nicht sicher, ob das für mich damals möglich war, weil ich eben noch keine Kinder hatte. Im täglichen Leben, wir leben am Land, meine Kinder sind beide als Buben ziemlich, ja, auch physisch sehr, 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 sehr aktiv. Mein einer Bub macht Kraft Dreikampf, irgend so ein Dings und so weiter, hätte ich möglicherweise oder beim Skifahren oder sonst wie große Angst haben können und hatte das manchmal sehr und manchmal nicht so. Sehr irrational. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, möglichst wenig hysterisch zu sein, wenn man so viel gesehen hat. Das glaube ich schon.
Kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da würde mich noch interessieren, vielleicht auch was Ihre Biografie betrifft. Sie sind so viel gereist, Sie haben schon so viel gesehen. Wie wichtig ist es denn bei so einem Spezialfeld die internationale Vernetzung auch, also was die Forschung betrifft?
Was die Forschung betrifft, ist insgesamt in der Medizin, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir bleiben jetzt mal in unserem System, ne, der Industrienation oder westlich betonten Schulmedizin und so weiter, ist die Vernetzung insgesamt sehr, sehr wesentlich. Sie können ganz, ganz vieles einfach nicht machen, wenn Sie mit 2,5 Menschen als Fachärzte versuchen, den klinischen Alltag zu bestreiten. Das geht alles nur mit Vernetzung. Also auch zum Beispiel bei uns innerhalb der Medizinischen Universität Graz, was jetzt mein Fachgebiet betrifft, ist es extrem wichtig, dass wir mit unseren erwachsenen Kollegen zum Beispiel arbeiten können, die ja ganz, ganz viele erwachsene Patienten zum Beispiel mit CED betreuen. Also das ist eine Vernetzung innerhalb der Region. Die Vernetzung ist international wesentlich. Jetzt, wenn ich nur die Industrienationen nehme, was die Wissenschaft natürlich betrifft, wo eben auch die Institutionen sind, die viel Geld haben. Mhm. Ja? Letztendlich sind das eben die Industrienationen. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat mich in den letzten Jahren sehr bewegt, dass wir bei unseren verschiedenen Kongressen Dinge vorgeben, sowohl die Diagnostik wie auch die Therapie betreffend, die sehr, sehr teuer sind. Die kann man sich gut vorstellen, wenn Sie eine Magen-Darm-Spiegelung machen bei einem Kind und dazu eine Narkosemöglichkeit haben müssen, geht das von vornherein schon einmal nur in einer größeren Institution und so weiter und so weiter und kostet ja auch entsprechend. Und das ist jetzt mal die Diagnostik. Die bestwirksamen Therapeutika bisher, die Biologika, kosten auch sehr, sehr viel. Oder die Ernährungstherapie, die wir vorhin besprochen haben, ist es nicht so, dass das in Rumänien, und Rumänien ist ein EU-Partnerstaat, beispielsweise gedeckt wäre. Ja? Das heißt, es ist zum Teil gar nicht zu finanzieren. Das heißt, wir geben manchmal Diagnose- und Therapieempfehlungen vor, die bereits innerhalb der EU gar nicht umgesetzt werden können, weil viel zu wenig Geld da ist. Oder das heißt, das ist zum Beispiel etwas, was mich insgesamt sehr beschäftigt. Der Kontrast zwischen Theorie oder dem, was wir lehren und dem, was dann umgesetzt werden kann.
Was Sie auch sehr beschäftigt, ist, wie man die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verbessern kann. Und da gibt es ja jetzt ein tolles Tool. CData GPG ist ein pseudonymisiertes Register für Kinder und Jugendliche mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn zum Beispiel oder Colitis ulcerosa. Worum geht es denn da genau?
CData ist in der Zwischenzeit das diesbezüglich zweitgrößte Register weltweit, also für Kinder und Jugendliche mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen sind im Wesentlichen die zwei großen Erkrankungen, die Sie gesagt haben, noch eine etwas kleinere, die nennt man die nicht klassifizierte chronische entzündliche Darmerkrankung. Und wenn man dann jetzt mal Daten erfasst hat, dann kann man anfangen, Fragen zu stellen und auch Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, welche prognostisch ungünstigen Faktoren finden wir denn in welcher welcher Ausprägung und welcher Faktor würde uns denn am meisten helfen, zum Beispiel zu sagen, aha, bei denen müssen wir aber eigentlich in den ersten 3 Monaten bereits die intensivste Therapie starten, ja oder nein, denn sonst. Also das sind ziemlich Langzeitprojekte, wenn Sie so wollen, die Ihnen ermöglichen, durch die Sammlung von Daten und Fakten letztendlich vielleicht etwas in die Hand zu bekommen, warum Sie eine intensivere Therapie beispielsweise in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt wählen oder auch nicht.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
In der nächsten Verstehe-Folge erfahren wir, warum die Sojabohne die Welt retten könnte oder zumindest einen großen Beitrag bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen kann. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören und wenn Sie den Podcast gleich abonnieren und auch weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.